Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Predigttext aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefs. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Gebt dem Teufel keinen Raum. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, in der vorletzten Woche war ich in Thüringen auf einer Tagung im Zinzendorfhaus, dort wo der Graf Zinzendorf damals die böhmischen Brüder aufgenommen und ihnen Asyl gewährt hat. Und zwar war es eine Tagung veranstaltet vom Evangelischen Missionswerk Südwestdeutschland. Es waren dort zu Gast Japaner, und zwar Mitglieder der japanischen Minderheit der Burakumin, auch Pfarrer darunter, aus dem Dekanat, würde man bei uns sagen, Kyoto. Es waren Inder dabei, und zwar unberührbare, Dalit, auch ein Professor der Theologie und andere. Und es waren dabei, neben Leuten vom EMS, Sinti aus Deutschland, also diskriminierte Minderheiten. Das Ganze ging zurück auf eine Initiative der Japaner vor vielen Jahren. Ich muss mal schildern, wie das in Japan mit den Minderheiten ist. Dort gibt es drei große Minderheiten. Das eine sind die Ureinwohner, die Ainu, die im Norden wohnen. Das andere sind die Burakumin. Das sind Menschen, die aufgrund religiöser Tabus in einen Abseits gerutscht sind. Und zwar nicht sie selbst, sondern ihre Vorväter viele Generationen früher. Die waren entweder Schlachter, die hatten also mit Blut zu tun, oder Schuhmacher, sie hatten mit Leder zu tun, mit Toten. Es waren Totengräber und andere. Sie mussten früher in eigenen Stadtvierteln leben und tun das bis heute noch. Die japanische Gesellschaft setzt dies fort, obwohl eigentlich diese Diskriminierung seit 150 Jahren fast abgeschafft ist vom Gesetz her. Aber die Berufschancen eines Buraku-Bewohners, der sich outet, wie man sagt, die sinken auf Null. Und vor der Hochzeit beauftragen viele japanische Familien einen Detektiv. Nicht um das sexuelle Vorleben eines Partners auszukundschaften, wie man sich denken könnte, sondern um herauszufinden, ob die Familie rein ist, ob da auch ja keiner aus so einem Stadtviertel kommt. Die wörtliche Übersetzung von Buraku ist Stadtviertel. Eine Diskriminierung, die eine Ursache hat, die den Leuten gar nicht mehr so klar ist und die uralt ist, und das ist eben so, und die Gesellschaft lebt damit. Wer nicht damit lebt, sind die paar Christen. Es gibt in Japan gerade 0,5% der Bevölkerung, die Christen sind. Also jeder 200. ist ein Christ. Die meisten davon übrigens Protestanten. Und diese Gemeinden haben sich gesagt, das geht ja nicht. Nachdem sie anfangs auch gelebt haben mit dieser Diskriminierung, auch Eheschließungen mit Buraku abgelehnt hatten vor einigen Jahrzehnten noch, so hatte sich die Kirche auf den Weg gemacht. Und der, ja, wir würden sagen, der Dekan von Osaka, von Kyoto hat auch erzählt, es war für ihn sehr schwer, seine eigenen Gewohnheiten zu überwinden. Und der andere Kollege, der dabei war, der kommt selbst aus so einem Gebiet, er hatte riesige Schwierigkeiten, in der Kirche zunächst akzeptiert zu werden, aber dann hat es die Kirche zu ihrer Sache gemacht, als neue Menschen zu leben. Nicht wie die Alten, wie alle in Japan, sondern sie haben gesagt, der Glaube erfordert ja von uns, dass wir Konsequenzen ziehen, dass wir anders handeln, dass wir in Gottes Auftrag alle Menschen annehmen und gleich behandeln und keine diskriminieren, egal aus welchen Gründen. Die zweite Gruppe, die da waren, das waren die Dalit aus Indien. Das waren Vertreter aus Südindien. Sie ist eine sehr große Gruppe. Das sind die, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Unberührbaren. Die Unberührbaren sind die, die in dem alten, etwa 2000 Jahre alten, fast Kastensystem nicht in die Schubladen reinpassen. Da gibt es ja vier Stück, schön geordnet, sie ist auch ganz klar, wer was darf und wie man sich reinhält. Und da sind halt welche rausgefallen, vor Generationen. Die gehören bis heute noch dann in keine Kaste, können auch nicht mehr zurück, werden von allen anderen verachtet. Dies hat sehr starke Konsequenzen. Sie werden zum Beispiel benachteiligt beim Grunderwerb. Man kann ihnen einfach was wegnehmen, obwohl es gegen die Verfassung und gegen das Gesetz ist. Sie heißen unberührbar, aber das hindert Kastenangehörige nicht daran, sich auch mal eine Frau eines Dalit zu nehmen und mit ihr seine Bedürfnisse zu befriedigen. Er wird ihn schon nicht anzeigen, weil die Polizei in der Regel dann die Beschuldigten in die Zange nimmt und nicht etwa die Täter. Und auch dort war zunächst die Frage, es waren ja Missionskirchen, die dort gegründet worden sind, ob sie dieses System übernehmen dürfen. Und sie haben dann nach einiger Zeit gesagt, nein, das darf nicht sein. Als Christen sind wir anders als diese alte indische Gesellschaft. Für uns zeigt sich Gott im Menschen, und zwar in jedem Menschen, unabhängig davon, in welche Kaste er nun geboren ist. Und so ist vor allem nun bei den Dalit auch die Kirche beheimatet, weil sie dort Rückhalt finden, ein Rückhalt, den es sonst in der Geschichte nirgends gibt. Warum nun diese Tagung? Das ist eine ganz eigene Geschichte. Die japanischen Kirchen haben nämlich angefragt vor einigen Jahren bei der EKD, wie das denn bei uns ist. Sie haben früher immer von uns gelernt. Die japanischen Kirchen waren fast eine Kopie der deutschen Kirchen. Und man hat ja ohnehin auch das Strafgesetzbuch und anderes einfach ins Japanische übersetzt und so übernommen. Aber nun wollten sie von den deutschen Kirchen wissen, wie habt ihr das gemacht? Wie geht ihr in eurer Gesellschaft mit den Minderheiten um? Was tut ihr gegen die Diskriminierung? Wie läuft das für bei euch? Wir würden gern von euch lernen. Mit dieser Bitte haben sie sich an die EKD gewandt. Die EKD konnte damals nicht helfen, weil das nicht Thema bei uns ist. Da war damals auch gerade was schiefgegangen in der Zusammenarbeit mit Sinti, wie es eigentlich nur in der Kirche passieren kann. Und dann haben sie nochmal gefragt und nochmal, und dann hat die EKD verwiesen an die württembergische Kirche, und die hat auch nichts damit anzufangen gewusst, und dann haben die es wiederum weitergegeben ans evangelische Missionswerk. Und da saß die Sabine Bauer, eine ehemals pfälzische Kollegin, die gewusst hat, dass ich erstens in Japan war und zweitens mit Sinti zusammengearbeitet hat. Und dann hat die mich nach Japan geschickt mit anderen. Aber ich konnte dort eigentlich nur berichten, dass es bei uns zwar Ansätze gibt, aber dass die Kirche, die es nicht als ihre Aufgabe sieht, nun das Menschenbild Gottes umzusetzen und den neuen Menschen in diesem Sinne anzugehen. Es waren viele Anfragen, mit denen wir immer wieder gelöchert wurden, wir deutschen Teilnehmer. Wir haben keine Antwort gewusst. Wir haben keine Antwort gewusst. Und die Ursache liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wer in unserer Gesellschaft überhaupt diskriminiert ist. Wer ist diskriminiert? Die Sinti haben das deutlich geschildert, dass sie es sind. Sie haben verwiesen auf das, was sie erleben mussten im Dritten Reich, wo etwa 500.000 Zigeuner, sagen wir, in den Lagern umgebracht worden sind. Heute leben vielleicht 50.000 bis 80.000 noch in Deutschland, also auf jeden, der hier lebt, kommen viele Tote. Aber nach dem Krieg hat man sie an die Ränder der Städte verwiesen, nachdem sie vorher oft oder meistens in der Mitte der Stadt gewohnt hatten und ganz normale Berufe hatten, in obdachlosen Gebieten, Burakus könnte man sagen in Japan. Sie wurden oft nicht eingeschult, die Kinder. Sie wurden von den Kirchen benachteiligt. Bis heute werden noch viele die meisten sind ja katholisch, katholische Sinti-Kinder nicht zum Kommunionsunterricht eingeladen und nicht mit einbezogen. Wenn die Kinder älter werden, erleben sie in den Schulen Beschimpfungen. Und obwohl sie natürlich nicht dummer sind als alle anderen auch, besucht ein großer Teil von ihnen die Sonderschule. Oft von vornherein ohne Tests wie bei anderen Kindern üblich. Wenn sie dann älter werden, dann dürfen sie in bestimmte Gaststätten nicht reingehen, bekommen bei bestimmten Diskotheken Verbote. Und bei den Alten ist es so, dass sie übereinstimmend berichten, solange sie sich nicht outen als Zigeuner, geht alles gut. Die meisten sind übrigens Nachbarn. Vielleicht haben sie auch Nachbarn, die Zigeuner sind, aber die sich nicht zu erkennen geben. In dem Moment, wo sie sich zu erkennen geben, geht es auf einmal los mit Nachteilen am Arbeitsplatz. Ich habe selbst einmal erlebt, dass ich einem vermittelt habe zu einer Kartonagefabrik, wo die anderen Arbeiter dann mit Streik gedroht haben. Sie würden nicht mit einem Zigeuner zusammenarbeiten und er musste dann wieder zurücktreten. Legt den alten Menschen ab. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gebt dem Teufel keinen Raum, seid gütig zueinander, seid barmherzig. Ich zitiere nur aus dem Text. Damals bei Jesus war das nicht anders. Bei Jesus gab es viele diskriminierte Gruppen, die Witwen und die Waisen zum Beispiel, die es sehr, sehr schwer hatten in dieser Gesellschaft. Denen hat sich Jesus zugewandt. Den Samaritern, er hat die Schranken überwunden. Er war damit ein neuer Mensch und hat uns in die Nachfolge berufen. Die Japaner haben uns immer wieder gefragt, warum macht ihr nichts? Wie könnt ihr mit dieser Diskriminierung leben? Bedeutet euch das Evangelium so wenig? Wir haben keine Antwort gewusst. Vielleicht suchen wir aber miteinander. Amen.